Also das Problem haben wir jetzt weiterhin, ja? Wir kommen mit der PowerPoint nicht so ganz klar. Aber bevor wir zu dem Bibeltext kommen, bevor wir zum Predigtext kommen, also zur Fortsetzung in unserer Reihe der Apostelgeschichte, möchte ich euch an einem persönlichen Erlebnis teilhaben lassen, einer interessanten Erfahrung, die ich gemacht habe vor 2 Wochen. Die längere Zeit davor litt ich unter verschiedenen Beschwerden. Nackenschmerzen, Verspannungen, Kopfschmerzen, bis hin zu absoluter Schlaflosigkeit. Das kannte ich überhaupt nicht. Ich konnte immer gut schlafen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, die Signale meines Körpers will ich ernst nehmen. Und was macht man bei Nackenschmerzen, Verspannungen? Man geht zum Physiotherapeuten und durch Massage lässt man die Muskeln lockern und die Knochen richten. Doch das half nicht. Die Schmerzen in der Nacht wurden immer schlimmer, sodass ich mir gedacht habe, ich mache mich auf die Suche nach einer neuen Schlafunterlage. Habe ich die Osterferien für genutzt, mich intensiv erkundigt, Vergleiche angestellt und am Ende war klar, die Sache wird teuer. Aber ich war überzeugt, es gibt keine Alternative. Außerdem ist das ja auch so, eine Matratze ist eine Anschaffung für die nächsten 20 Jahre. Das ist eine gute Investition. Meine Gesundheit sollte mir das wert sein. Dachte ich. Diesen Kampf gegen die Beschwerden wollte ich auf mich nehmen. Sozusagen den Feind mit den richtigen Mitteln besiegen. Nun musste ich aber vor 2 Wochen feststellen, dass mein ganzer Kampf, meine ganze Energie in die falsche Richtung lief. Meine Maßnahmen bekämpften die falsche Ursache. Denn meine Schlaflosigkeit nahm immer weiter zu. Ich bin es gewohnt, mit wenig Schlaf auszukommen, aber eben dann mit sehr erholsamem. Das war aber plötzlich weg. Und ich konnte mich tagsüber nur noch mit Mühe wach halten. Ich wusste aber nicht, warum. Was war die Ursache? Dann, in einer Nacht, wachte ich auf und es war mir so klar wie der helle Tag, ich habe Zahnschmerzen. Die habe ich auch noch ganz falsch in meiner Mundregion lokalisiert. Aber beim Zahnarzt angekommen, hat er mir bestätigt, ja, das ist ihr Problem, das ist ihre Ursache. Das ist zwar ein ganz anderer Zahn, als sie gedacht haben, aber das liegt daran, diese Schmerzen strahlen aus in ganz verschiedene Richtungen, bis hin in meinen Rücken hinein. Und denn nach der Wurzelbehandlung waren alle Erscheinungen plötzlich weg. Ich hatte den falschen Feind bekämpft. Für mich ein Bild dafür, was uns in der Fortsetzung in der Apostelgeschichte Kapitel 9 begegnet. Saulus verfolgte die Jünger und Jüngerinnen des Herrn weiterhin voller Wut und mit schweren Drohungen. Er ging zum obersten Priester und ließ sich Briefe an die jüdischen Gemeinden in Damaskus geben. Darin wurde ihm die Vollmacht erteilt, auch dort nach Anhängern der neuen Lehre zu suchen und sie gegebenenfalls Männer wie Frauen festzunehmen und nach Jerusalem zu schaffen. Nirgends ist die junge Gemeinde vor der Verfolgung durch die religiös-fanatische Elite sicher. Die meisten sind zwar schon längst aus dem Zentrum der Macht aus Jerusalem geflohen, um sich in Sicherheit zu bringen, doch dann schicken sie ihnen den Vollstrecker auch noch hinterher. Saulus bezeichnet sich im Rückblick als jemanden, dem es mit der Rechtgläubigkeit sehr ernst war. Könnt ihr in den Briefen nachlesen. Er meinte, er tue Gott einen Gefallen, wenn er die Sektierer, wenn er die Feinde des Volkes Gottes bekämpft. Denn gesunder Glaube war ihm, so wie allen anderen Pharisäern, ganz wichtig. Das Volk musste dem Glauben der Väter treu bleiben. Nur so konnte es mit Gottes Rettung aus der Not rechnen. Um das zu gewährleisten, ja, war ihm jedes Mittel recht. Zur Not musste man das Volk mit Gewalt dazu zwingen und vor Schaden bewahren. Krankes Fleisch muss man aus dem Körper schneiden, damit der Rest heilen kann und gesund wird. Saulus setzt hier ganz auf seine menschlichen Möglichkeiten Er setzt auf das Menschenmögliche, was er für möglich hält, wie er den Glauben seines Volkes retten kann. Und Saulus rechnet dabei gar nicht damit, Gott könnte gegen mich sein. Denn dafür ist er viel zu sehr von seinen guten Motiven überzeugt. Was er vertritt, muss auch von Gott gewollt sein. Religiös fanatischer Eifer. Auch oft ja eine Ursache für Unfrieden. Und umso schwerwiegender wird für ihn der Schock gewesen sein, als er plötzlich feststellen muss, ich bin ja hier auf dem Holzweg. Das Übel, das bekämpft werden muss, sind gar nicht die anderen. Da liegt nicht die Wurzel des Bösen, wo ich sie vermutet habe, sondern das Übel liegt in mir selbst. Paulus braucht eine Wurzelbehandlung. Und das passiert dann, geblendet durch grelles Licht, wird Paulus gestoppt. Auf dem Weg nach Damaskus, kurz vor der Stadt, umstrahlte ihn ein göttliches Licht vom Himmel. Er stürzte zu Boden und hörte eine Stimme: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? Fragte Saulus. Die Stimme sagte: Ich bin Jesus, den du verfolgst. In diesem Moment ist es vorbei für Saulus mit der Vollmacht von Dekreten und Beschlüssen. Diesen Zahn muss Gott ihm ziehen. Hier gilt das Wort eines anderen Herrn. Das merkt Saulus selber und spricht es ja auch so aus: Wer bist du, Herr? Aber es ist kein Machtspiel. Hier wird kein Machtspiel in Szene gesetzt, denn Paulus wird gar nicht mit den Mitteln gestoppt, mit denen er kämpft. Nicht mit Gewalt oder mit Ketten oder mit dem Schwert, sondern ihm tritt der machtlose Gekreuzigte entgegen und stellt ihn in sein Licht. Und die Antwort auf die Frage, wer bist du, Herr, macht unmissverständlich klar, Saul hat es direkt mit Gott zu tun. Dieses Ich bin ist ein ganz klarer Anklang auf den Gottesnamen Israels. Und dieser Gott Israels, der hat sich in Jesus von Nazareth schlagen, verfolgen und töten lassen. Keiner, der mit Macht gegen andere oder mit Gewalt gegen andere vorgeht. Und dieses Schicksal, sich schlagen, verfolgen oder sogar töten lassen, mutet dieser Herr, Jesus, auch seinen Nachfolgern zu. Aber er ist dafür auch 100% solidarisch mit ihnen. Wer die Gemeinde, wer die Christen verfolgt, der verfolgt Christus. Und wir werden erinnert an Lukas, was er in Kapitel 10, Vers 16 in seinem Evangelium geschrieben hat: Wer euch hört, hört mich. Wer euch abweist, weist mich ab. Jesus lässt Saulus ohnmächtig und orientierungslos zurück. Blind und nur mit einer sehr reduzierten Anweisung, wie es weitergeht. Aber steh auf und geh in die Stadt. Dort wirst du erfahren, was du tun sollst. Diese Spannung muss Paulus jetzt erst einmal aushalten. Er weiß nicht, wie es weitergeht. Nicht wissend, was kommt. Wahrscheinlich ist ihm zwar längst klar, so wie bisher kann es auf keinen Fall weitergehen. Ein anderer ist jetzt Herr über meinen Weg. Ich weiß nicht, ob ihr solche Situationen kennt, in denen ihr gegen andere gekämpft habt. Ob nun innerlich oder äußerlich tatsächlich. Wahrscheinlich hatte keiner von uns so eine einschneidende Rolle wie Saulus, mit solchen Vollmachten ausgestattet und auch nicht so ein einschneidendes Erlebnis, dass man so radikal gestoppt wird. Aber möglicherweise kennt ihr Situationen, in denen plötzlich alles auf links gezogen wird, in denen ihr erst einmal gezwungen seid, über euch selbst nachzudenken. Das muss vielleicht gar nicht die Bekehrung zu Gott gewesen sein. Vielleicht war die eben gerade nicht so diese radikale Wende im Leben, sondern etwas anderes. Eine Veränderung, wo ihr merkt, hier muss ich mich oder mein persönliches Verhalten radikal ändern. Ich brauche eine Wurzelbehandlung. Weil ich mich möglicherweise in eine Sache verrannt habe. oder ein bestimmtes Verhalten als schädliches Muster immer wieder neu auflege, obwohl ich es besser weiß. Wenn es um die Frage geht, wie Menschen sich tatsächlich ändern können, sagt der Begründer der Transaktionsanalyse, das ist die Ausbildung, die ich in den letzten Jahren genossen habe, Eric Byrne sagt, Menschen ändern sich erstens durch eine Krise im Leben, zweitens durch ein religiöses Erlebnis und drittens durch gute Therapie. Ich finde es schon sehr bescheiden, dass er die gute Therapie nur als eine von drei Formen nennt, wo er ja sozusagen einer Begründer einer Therapieform ist. Saulus erlebt hier keine Therapie, das gab es in der Antike nicht. Aber er erlebt die zwei anderen veränderten Faktoren. Ich glaube, dass er so radikal gestoppt wurde, das muss die größte Krise seines Lebens gewesen sein. In seinen Briefen nimmt er ja auch immer wieder darauf Bezug. Und gleichzeitig ist es auch ein religiöses Erlebnis. Obwohl wir nicht davon sprechen können, dass Saulus sich hier bekehrt hat. Saulus hat sich nicht bekehrt. Im Gegenteil. Saulus ist ja gar nicht Subjekt, sondern Objekt. Was meine ich mit dieser grammatischen Wendung? Saulus handelt ja gar nicht, sondern er muss es an sich geschehen lassen. Man könnte sagen, Saulus muss loslassen. Er hat die Dinge nicht mehr in der Hand. Einer ist es, der hier handelt und die Feder führt. Einer hat ihn im Griff. Einer hat ihn in der Hand. Das betont Paulus in seinen Briefen im Rückblick immer wieder. Kennst du solche Situationen, in denen du das Heft aus der Hand geben musstest? Wo du darauf angewiesen warst, zu warten? Warten wirkt ja vielleicht auf uns manchmal richtig unangenehm. Aber das kann heilsam sein und klärend. Momente, in denen uns klar wird, ganz egal, wie mein Blatt beim Skatspiel ausfällt, gegen Gott verliere ich ja immer. Außer ich dürfte mit Gottes Gnade rechnen. Und von dieser Gnade scheint in dieser Begegnung zwischen Jesus und Saulus auch schon etwas durch. Er sieht nicht nur ein Stoppschild, Saulus, sondern er darf auch die Stimme hören, die sagt, es geht weiter. Es gibt einen Weg aus der Sackgasse heraus. Und die Lösung lautet, loslassen. Und da begegnet uns in diesem Kapitel noch einer, der lernen muss, alles Menschenmögliche loszulassen. In Damaskus lebte ein Jünger namens Hananias. Dem erschien der Herr und sagte, Hananias. Ja, Herr, antwortete er. Der Herr sagte, steh auf, geh in die gerade Straße, in das Haus von Judas und frag nach Saulus aus Tarsus. Er ist dort und betet. In einer Vision hat er gesehen, wie ein Mann namens Hananias zu ihm kommt und ihm die Hände auflegt, damit er wieder sehen kann. Hananias antwortete, Herr, ich habe von vielen Seiten gehört, wie viel Böses dieser Mann in Jerusalem deiner Gemeinde angetan hat. Und jetzt ist er hier und hat von den führenden Priestern die Vollmacht, alle zu verhaften, die sich zu deinem Namen bekennen. Wenn man diesen ganzen Abschnitt so liest, überliest man ja ganz schnell, was da Vorsichtiges am Anfang passiert. Ich finde es ein Phänomen, wie wach und aufmerksam Hananias ist. Es reicht ein einfacher Impuls. Gott ruft seinen Namen. Und Hananias geht nicht darüber hinweg, sagt sich nicht, ach, was soll's. Ich habe mir das wahrscheinlich nur so eingebildet, ist nicht so wichtig. Nein, er gibt diesem Impuls eine Chance und sagt, ja, Herr, hier bin ich. Ein ganz einfaches, hier bin ich. Hananias ist kein Glaubensheld, kommt gar nicht wieder vor in der Apostelgeschichte. Vielleicht gehört er mit zu denen, die geflohen sind. In jedem Fall ist er nicht der unerschrockene und furchtlose Missionar, der jedem von Jesus erzählt, ob er es hören will oder nicht. Nein, Hananias kennt und weiß um die Gefahr. Und er scheut sich nicht, Gott daran zu erinnern. Hananias übergeht weder den Impuls von Gott, noch übergeht er sein Gefühl. Hananias nimmt sich und seine Angst ernst. Also auch bei Hananias war es Gott, der handelt. Nicht Hananias hat sich gedacht, ja, das wäre doch ein Coup. Wenn wir es schaffen würden, diese Schlüsselperson Saulus zu bekehren. Das ist ein toller Vorschlag für euer Netzwerk Frieden. Ja? Sucht euch mal so die richtigen Gegner raus. Unseren ärgsten Feind, ja, dann hätten wir einen strategischen Vorteil. Das ist nicht Hananias, sondern ganz das Gegenteil. Hananias fragt Gott, also hör mal, ganz im Ernst, muss das wirklich sein? Du hast dich bestimmt vertan. Pass mal auf, ich erkläre dir das nochmal, wie die Lage ist. Zumindest so, wie sie sich für mich darstellt, nur für den Fall, dass du das vergessen hast. Hananias zweifelt an Gottes Wort. Hananias zweifelt an Gottes Wort. Und das ist der Bote, den Gott schickt. Einen Zweifler. Doch dann merkt Hananias, Gott lässt nicht locker. Weder an der Situation noch an ihm. Aber der Herr sagte, geh hin. Geh nur hin, gerade ihn habe ich als mein Werkzeug ausgesucht. Er wird meinen Namen den nichtjüdischen Völkern und ihren Herrschern bekannt machen und auch dem Volk Israel. Und ich will ihm zeigen, wie viel nun er für das Bekenntnis zu meinem Namen leiden muss. Das klingt ja vielversprechend. Gott entlässt Hananias nicht aus dem Risiko. Kommt nochmal vor, die Jünger Jesu müssen leiden. Also trotz dieses Versprechens von Gott, dass das schon richtig ist mit diesem Weg, bleibt es für Hananias ein Risiko. Er muss loslassen, er muss die Fäden aus der Hand geben. Die Sache des Glaubens hat nichts mit Garantien zu tun, sondern hier geht es um Vertrauen. Ein Vertrauen, das bereit sein muss, sogar zu leiden. Wer weiß denn, ob dieser Saulus wirklich friedlich bleibt? Vielleicht ist das ja nur vorübergehend. Ja, sozusagen hat er im Moment nachgegeben, geschwächt durch die Blindheit und durch 3 Tage langes Fasten. Hananias wagt etwas. Er kann sich keinesfalls sicher sein. Woher soll er denn wissen, dass der Weg Gottes, den er ihm zeigt, zwar richtig, aber nicht trotzdem gleichzeitig gefährlich ist? Er setzt alles auf eine Karte und vertraut Gott. Da ging Hananias in jenes Haus, er legte Saulus die Hände auf und sagte, Bruder Saul, der Herr hat mich geschickt. Jesus, der dir unterwegs erschienen ist, du sollst wieder sehen können und mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Bruder Saul, was für eine Anrede. Nach all dem, was vorgefallen ist. Vielleicht trägt er das mit zitternden Knien vor. Macht ein Friedensangebot, Bruder. Und das ohne Vorleistung, ohne Reuebekenntnis, ohne ein Wort gehört zu haben, ob der Verfolger und Vollstrecker sich wirklich geändert hat. Ohne das zu wissen, sagt er einfach zu ihm, ich weiß, du warst unser Verfolger und jetzt bist du ein Nachfolger. Jesus hat einen neuen Follower. Das weiß ich. Gott hat es mir gesagt. Wahrscheinlich bekommen wir selten so einen klaren Auftrag, zu jemandem so klar hinzugehen, so einen deutlichen Impuls, der dann hinterher auch niedergeschrieben wird oder worüber man einen Film dreht. Und trotzdem glaube ich, dass man hier etwas, ich finde etwas Richtungsweisendes hier drin, wie wir Menschen begegnen können, die nicht oder noch nicht glauben. Hananias begegnet Saulus auf Augenhöhe. Er geht nicht davon aus, dass er selbst derjenige ist, der alles zu bringen hat, der Saulus etwas voraus hat, der das mit dem Glauben begriffen hat und erst Saulus da die Zusammenhänge erklären muss. Nein, Hananias rechnet damit, dass Gott längst da ist. Gott hat längst an diesem Saulus gehandelt. Das fängt nicht damit an, dass Hananias zu ihm hingeht. Das hat längst davor angefangen. Ich glaube, es tut der Sache Gottes nicht gut, wenn wir anderen Menschen so begegnen, als würden wir ihnen erst Gott bringen. Also als wenn wir wissen, als Wissende auftreten, als diejenigen, die den Glauben haben und die anderen noch nicht. Ich glaube, es tut dem Glauben eher gut, wenn wir uns ehrlich gegenüber sind und auch den anderen gegenüber bleiben, dass wir auch noch Zweifel haben und unbeantwortete Fragen. Das gehört doch ganz selbstverständlich zum Glauben dazu. Die Jünger, die zweifeln sogar noch, als sie den auferstandenen Herrn leibhaftig vor sich haben. Und trotzdem beruft Jesus sie. Hananias zweifelt, ob er Gottes Stimme richtig verstanden hat. Die Sache mit dem Glauben ist nie eine glatte Geschichte, sondern immer damit verbunden, dass Menschen einen Prozess durchmachen. Und deshalb kann Hananias dem Saulus auf Augenhöhe begegnen. Bruder Saul, Jesus ist dir erschienen. Nicht Jesus ist mir erschienen, sagt er. Jesus ist dir erschienen. In dieser Aussage steckt das Bekenntnis, hör mal, wir sitzen im gleichen Boot. Wir gehen in die gleiche Schule, sogar in die gleiche Klasse. Ich lerne auch noch. Vielleicht kann ich ja sogar etwas von dir lernen. Trauen wir uns das, Menschen so zu begegnen? Glaubst du das, dass Gott bei anderen längst am Werk ist, bevor du zu ihnen gehst, bevor du mit ihnen sprichst? Dass Gott schon vor dir da ist? Meiner Erfahrung nach ist es eher hinderlich, wenn mein Gegenüber aus jeder Silbe heraus hört, dass ich ihm etwas voraus habe. Dass ich etwas habe, was der andere noch braucht, damit er nicht verloren geht. Es ist auch hinderlich, so einen innerlichen Druck zu verspüren, unser schlechtes Gewissen, man müsste doch mehr. Wir müssen doch viel mehr von Jesus reden. Meiner persönlichen Erfahrung nach ist das eher hinderlich, um wirklich frei und offen über den Glauben zu reden, der mich befreit. Ich habe nämlich die schmerzliche Erfahrung gemacht, dass diejenigen, denen ich als Jugendlicher und junger Erwachsener mit glühendem Rettereifer so begegnet bin und jedem erzählt habe, was ich über Jesus weiß und was sie noch wissen müssen, damit sie die gute Nachricht nicht verpassen, damit sie nicht verloren gehen, dass ich gerade diejenigen, denen ich es in meiner Jugendzeit so begegnet bin, gerade die verloren habe. Und umgekehrt habe ich die Erfahrung gemacht, alle Momente, in denen ich dabei sein durfte, wo ein Mensch zum Glauben kam, waren eher so gestaltet, dass ich nur zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort war. Und ich finde es ganz bezeichnend, dass die Apostelgeschichte, in der es um Mission geht, in der es um die Bekehrungen geht, um die Ausbreitung des Glaubens geht, uns gerade solche Beispiele liefert. Da wird es exemplarisch erzählt, wie bekehren sich Menschen. Kapitel 8, der Kämmerer aus Äthiopien, das habt ihr letzte Woche gehört, der war vorbereitet. Heute, Saulus, vorbereitet. Nächste Woche, Kapitel 10, der Hauptmann Cornelius, von Gott vorbereitet. Das finde ich bezeichnend, dass die Apostelgeschichte uns das als Beispiel für Bekehrungen bringt. Aber es ist nicht nur bezeichnend, das ist entlastend. Und ich habe das auch so entlastend erlebt. Ich habe erlebt, auf unterschiedliche Art und Weise, wie Gott Menschen klar vorbereitet hat und die bisher keinen Raum für ihre Fragen hatten. Und dann war ich da, nicht als in der Rolle des Zuschauers. Nein, ich hatte auch eine Rolle. Ich durfte auch was tun, was ich hatte die Aufgabe der Hilfestellung. Ich möchte das die Aufgabe des Geburtshelfers nennen. Bevor dieser Neuanfang beginnen konnte, Der Neuanfang klingt bei Lukas so: Im selben Augenblick fiel es Saulus wie Schuppen von den Augen und er konnte wieder sehen. Er stand auf und ließ sich taufen. Kurz und knapp. Jesus nennt diesen Neuanfang an anderer Stelle Wiedergeburt. Und ich finde, das ist wie bei einer natürlichen Geburt eines Kindes. Das Kind kann selber nichts dazu beitragen, dass es geboren wird. Der Körper der Mutter muss alles leisten, damit das Kind das Licht der Welt erblickt. Und trotzdem ist es ja ein ganz eigenständiges Leben, was da auf die Welt kommt. Ist ja nicht ein Teil der Mutter, sondern ein ganz eigenes Wesen. Es wächst etwas heran. Und bei diesem Prozess, bei dieser Geburt, ist Hananias der Geburtshelfer. Eine Hebamme, ein Geburtshelfer kann nicht von außen das Kind herausdrücken oder herausziehen. Und nun nehmt mal alle eure Bilder von dem Kaiserschnitt weg. Ich meine natürlich eine natürliche Geburt. Da ist es die Aufgabe des Geburtshelfers, Hilfestellung zu leisten. Es der Mutter und dem Kind leichter zu machen, zu unterstützen. Zum richtigen Zeit am richtigen Platz zu sein, Zuspruch geben, unter die Arme greifen, einfach bereit sein. Und das ist auch unsere Rolle. Da kommen auch wir ins Spiel, da haben wir etwas zu tun. Es kommt sehr darauf an, dass wir erkennbar sind als Glaubende und dass wir uns bereithalten, wenn wir gebraucht werden. Wachsam bleiben, vielleicht für einen Impuls von Gott, für einen Eindruck, den wir aufschnappen, für einen Moment, in dem unser Wort gefragt ist. Und dann erleben wir vielleicht auch ein kleines oder großes Wunder mit, eine Wandlung in einem Menschen, eine Veränderung, wo Menschen vielleicht am Ende versöhnlich auseinandergehen, obwohl sie gerade noch gestritten haben. Mit einer solchen Wachsamkeit und Bescheidenheit stiften wir vielleicht manchmal erst einmal Frieden und kommt es noch gar nicht zu einer Bekehrung. Sondern wir zeigen uns solidarisch mit den Menschen, die in der gleichen Welt leben wie wir. Rechnen einfach damit, dass Gott längst in ihrem Leben da ist und mit ihnen und an ihnen handelt. Wie wohltuend wäre das, wenn wir engagierten Leuten in der Gesellschaft einfach Gottes Segen wünschen und wenn wir nicht unterscheiden, ob sie sich für die Verbreitung des Glaubens einsetzen oder fürs Friedenstiften oder für das Zusammenleben von Migranten und einheimischen Bürgern. Beides dient dem Reich Gottes. Vielleicht ist das unser Auftrag. Vielleicht sollten wir einen Menschen, der so etwas tut, unterstützen, segnen. Und vielleicht entsteht dann dadurch, durch dieses Segnen, durch dieses Dasein, Bereitsein, eine neue Verbindung, eine neue Gemeinschaft zu solch einem Menschen, dass der dann plötzlich entdeckt, ja, das, was ich tue, das verträgt sich nicht nur gut mit christlichen Motiven, ich möchte jetzt selber auch mit diesem Christus unterwegs sein. Sodass also auch solch ein Mensch einen Prozess durchmachen darf. Bekehrungen sind meiner Erfahrung nach selten ein punktuelles Ereignis im Leben, sondern sind ein langer Lernprozess. Und wir können da Begleiter sein. Wenn wir uns zu erkennen geben, als diejenigen, die mit anderen zusammen als Lernende unterwegs sind, die mit ihnen in die gleiche Schule gehen, dann wird das anderen leichter fallen, sich mit uns auf den gemeinsamen Weg zu machen. Und ich habe hier noch mehr stehen, was ich über Saulus sagen möchte, würde gerne, wie es da mit ihm weitergeht, aber aufgrund der Zeit lasse ich das weg und komme einfach zu meinem Schlusswort. Ich möchte Gottes Impulse neu wahrnehmen. Es nicht wegdrücken, wenn ich den Eindruck habe, jetzt solltest du dich einmischen und die Sache nicht einfach so laufen lassen. Auch wenn sich dadurch nicht immer automatisch etwas verändert, der Streit vielleicht sogar noch weiterläuft. Aber ich möchte es auf Gottes Geh hin wagen. Denn es geht ja nicht darum, Erfolg zu haben, um zu zeigen, was mir oder was uns als Gemeinde möglich ist, sondern es geht darum, mutig zu vertrauen, auf Gottes Geh hin zu hören, gehorsam zu sein. Gott ruft uns zum Glauben und dazu brauchen wir Gottvertrauen. Und im Gottvertrauen schaue ich von mir weg und blicke hin auf Gottes Möglichkeiten. Amen.